Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo zusammen, herzlich willkommen hier im schon 20. Game Talk. Wie immer bin ich nicht alleine am Mikrofon. Mit mir hier im Game Talk sind zum einen der Andy. Hallo Andy.
Hallo miteinander.
Und der Butch.
Hallo.
Ihr braucht euch nicht vorzustellen, ihr wart ja doch schon einige Male hier im Podcast. Deshalb werden wir hier gleich weitermachen mit dem heutigen Thema. Worum soll's heute gehen? Wer den letzten Podcast, den letzten Game Talk gehört hat, der wird's wissen. Wir haben's ja quasi versprochen. Wir werden noch einen Glaskugel-Podcast machen, einen Ausblick ins Jahr 2016. Genau das haben wir auch heute vor. Wenn ihr die Shownotes zu diesem Podcast sucht, ganz einfach gametalk.fm/ausblick16 oder wenn euer Podcatcher schlau genug ist, dann habt ihr die auch schon automatisch bei euch auf dem Gerät. Wie möchten wir hier vorgehen? Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir werden beginnen mit sogenannten Metathemen, also etwas umspannenderen Themen im Jahr 2016, und dann werden wir natürlich noch über Spiele sprechen. Die Spieleliste werden wir euch nicht einfach vorlesen, das könnt ihr selber machen, ich werde sonst auch noch was in den Shownotes verlinken. Nein, wir möchten unsere persönlichen Favoriten rausziehen, quasi unsere Wishlists mit euch teilen. Das wird also eine völlig subjektive Liste, wir werden die Spiele besprechen, auf die wir uns besonders freuen. Dann würde ich sagen, genug der Einführung, legen wir los. Ein sehr großes Thema, quasi ein Elefant im Raum, wenn es um 2016 geht, wurde letztes Jahr schon so ganz, ganz knapp, aber immerhin offiziell angekündigt, dass zumindest Infos kommen werden oder vielleicht schon ein fertiges Gerät im 2016. Wovon spreche ich? Natürlich vom Nintendo NX, also NX. Natürlich noch ein Arbeitstitel im Moment. Wir werden sehen, was da noch so kommt. Einige Gerüchte sind ja schon im Umlauf, aber zuerst möchte ich mal die Frage an euch richten, vielleicht Andy zuerst. Brauchst du jetzt schon eine neue Nintendo-Konsole?
Eigentlich bin ich noch ganz zufrieden mit der Wii U. Es kommen ja doch immer noch Spiele raus, die interessieren. Und ich habe noch längst nicht alles gespielt, was es so gibt. Viele haben die Konsole kritisiert, aber für das, was sie ist, ist sie eigentlich sehr gut gemacht.
Ja, also gerade bei den Spielen kann ich dir absolut zustimmen. Butch, du hast ja auch eine Wii U zu Hause. Wie sieht's bei dir aus? Bist du noch zufrieden oder wärst du auch schon bereit für eine neue Nintendo-Konsole?
Ja, zufrieden bin ich sicherlich mit der Konsole. Ich habe schon mehrfach in Podcasts gesagt, ich habe sehr Freude an meiner Wii U und ich muss auch sagen, von den Next-Gen-Konsolen, die ich besitze, habe ich auf der Wii U am meisten Spiele gekauft. Ja, an sich würde ich noch mit der Wii U weiter bedient sein. Also wenn ich so die Release-Titel für die Wii U für 2016 ansehe, dann kommen da einige sehr wichtige, sehr große Titel.
Also ihr sagt, ihr seid beide noch mit der Wii U zufrieden, bevor wir dann in die Spekulation wechseln, was diese Nintendo NX denn sein könnte. Noch zuerst die Frage, warum bringt denn Nintendo bald schon einen möglichen Nachfolger, wenn man denn eigentlich noch zufrieden sein kann mit der Wii U? Hat wer von euch da vielleicht eine Idee?
Ja, dass wir zufrieden sind, ist halt doch eine sehr, sehr subjektive Sache, weil objektiv betrachtet ist die Konsole ja ein gigantischer Flop. Sie hat sich wirklich, glaube ich, schlechter verkauft als alle anderen Nintendo-Konsolen, oder täusche ich mich? Sie war nicht das Gerät, das die Kundschaft zu dem Zeitpunkt eigentlich erwartet hat. Und sie haben versucht, quasi einen Markt weiterhin so halb anzusprechen, der heutzutage nicht mehr existiert. Also diese Non-Gamer-Markt, der heutzutage keine Konsolen mehr braucht. Und das haben sie hoffentlich jetzt begriffen. Sie sind jetzt quasi etwas unter Zugzwang geraten, weil sie sich durch diesen trügerischen Erfolg mit der Wii, mit der ersten Wii, in diese komische Zwischengeneration reingeritten haben, dass sie jetzt immer technisch eine Generation hinten sind. Und die einzige Möglichkeit, das irgendwie aufzuholen, wäre, dass man entweder in einer Generation zwei Konsolen bringt oder dass man eine ganze Generation mit Uralt-Hardware aussitzt.
Butch, was siehst du für mögliche Gründe, warum bereits jetzt eine neue Konsole?
Ja, sicherlich der Misserfolg von der Wii U ist da ein Hauptgrund. Wobei ich frage mich, sicher mit dem letzten Jahr sollte da einiges wettgemacht worden sein. Nintendo hat auch sehr viel ins Marketing investiert. Wir erinnern uns an das an die Nintendo World Championship Event oder generell an das Marketing rund um Mario Maker. Das war sicher auch ein Titel, der hat ziemlich eingeschlagen. Also die Sales, die könnten ein bisschen gestiegen sein. Ja, Nintendo sagt ja von sich, sie glauben nicht daran, dass diese Konsolengeneration, also sie glauben zumindest, dass die Konsolengeneration der PlayStation 4 und der Xbox One die letzte sein wird, wo man noch so etwas wie einen Computer anbieten kann. Also sie glauben, wenn man noch weiter bestehen möchte im Konsolensegment, dann muss man etwas anderes bieten, was der Computer nicht kann. Daher sieht Nintendo sich gezwungen, ein Konzept auf den Markt zu bringen, welches ein Gameplay, eine Art von Erfahrung bietet, die erfolgreich ist und die man auf dem Computer nicht haben kann.
Ja, sie wollen weiterhin dem Gimmicks hinterherrennen, ist ja zu befürchten. Obwohl irgendwie alle Leute, die man so fragt, also das zumindest kommt es einem so vor, wollen, so wie heute Alder Joy gut gesagt hat, eigentlich eine moderne SNES.
Ja, ja.
Einfach eine simple Konsole, wo man sein Game reintut, einen normalen Controller benutzt und die Marios und Zeldas hat in der modernsten Grafik. Und ja, wenn man mich fragt, das möchte ich auch. Aber ich weiß, dass Nintendo mir das nicht geben wird.
Sind Sie da vielleicht noch zu sehr verblendet vom Erfolg der Wii, also der ersten Wii? Die war ja auch sehr gimmicky, aber hat sich sehr gut verkauft. Vielleicht haben Sie daraus noch den Trugschluss geschlossen und gedacht, also komisches Zubehör scheint sehr beliebt zu sein, machen wir das mit einem komischen Wii U-Controller. Jetzt haben Sie gemerkt, nee, der Zug ist jetzt auch abgefahren, vielleicht merken Sie es ja und gehen wieder so ein bisschen back to the roots, so ein bisschen eine Core-Konsole.
Ja, die Wii war ein trügerischer Erfolg.
Das war ein Riesenerfolg. So verteufeln würde ich die Wii auch nicht. Da gibt es einige Spiele, die sind gut.
Sie haben sich damit, wenn nicht was die Games betrifft, sondern was das Konzept betrifft, haben sie sich langfristig selbst geschadet, weil sie eben so eine Generation immer hinten sind und das kann man nicht so einfach leicht aufholen. Und es hat ihnen irgendwie diesen komischen Glauben gegeben, dass man diesen zufälligen Erfolg mit den Gimmicks immer wiederholen kann. Dabei war das wirklich nur, dass sie das perfekte Gespür hatten, das exakt das Gimmick zu bringen, wo zu der Zeit gefragt war. Wirklich exakt zu der Zeit, als sich Smartphones noch nicht durchgesetzt hatten, genau diese Art von billigem Gimmick gefragt war. Und das hat es vorher nie gegeben auf diese Weise und wird es auch nicht mehr geben. Und das müssen Sie mal begreifen.
Auch ein Grund für den Misserfolg der Wii U war die Zeit, wo die Wii U released wurde. Das war so im Nichts, wo noch keine andere Konsole wirklich da war, keine PlayStation 4 oder Xbox One stand in Aussicht. Am Ende ist es doch so, die Konsolenverkäufe der Wii U, der ursprünglichen Wii, lassen sich auch dadurch erklären, dass die Wii einfach so günstig war und Familien, die eine Konsole kaufen wollten, die haben die Wii genommen. Die war günstig, die haben ein gutes Marketing für die Familie gemacht und es bestand halt einfach damals die Wahl, will ich eine Wii, will ich eine PlayStation 3 oder eine Xbox 360? Und wenn die Wii U aber so im Nichts released wird, so ganz früh, dann dann gibt es noch nicht diesen Run auf die Next Generation, sondern...
Wie viele Millionen von Hausfrauen haben sich eine Wii gekauft, die sie dann einen Nachmittag lang Wii Bowling gespielt haben und dann war das Ding ein Briefbeschwerer. So baut man sich ja keine langfristige Kundschaft auf, weil
ja, wobei, nachher also die Wii U... Ich habe im GameStop gearbeitet und da sind sehr oft alte Wii-Konsolen verkauft geworden und die Libraries waren meistens relativ ansehnlich, welche damit verkauft wurden.
Aber ja, die Wii U hat ja quasi ihr größtes Problem, das hat ja zum Glück der neue Präsident von Nintendo erkannt, war erstmal der Name, das war das Dümmste, das sie hätten machen können, das Wii U nennen, weil bis heute viele das Gefühl haben, es sei einfach ein Add-on.
Ja, ja, aber beim 3DS ist ja die Namenspolitik auch komisch. Ja, damit dann vielleicht zur Frage, wie kann denn dieser Nintendo NX werden? Wir haben ja schon gesagt, wir wünschen uns eine Core-Konsole mit mehr oder weniger aktueller Hardware, ohne komische Hampelmann-Spielzeuge dazu.
Ja, wobei, also ich bin da nicht ganz so kritisch. Die NX verspricht ja eine, soweit das Konzept vermittelt ist, man hat ja noch nicht vieles davon gesehen, eine Art Mix von einer Home-Console mit einem Handheld zu sein.
Genau, auf irgendeine Art und Weise. Und es wurde auch schon gesagt, vielleicht geht es auch nur darum, dass die Verkäufe der alten Geräte noch nicht abbrechen, aber gesagt wurde zumindest, die NX soll beide, das heißt den 3DS und die Wii U, nicht ablösen. Jetzt natürlich die Frage, ja, haben die das einfach gesagt, dass Leute jetzt weiter die Geräte kaufen und nicht warten, bis die NX kommt? Oder ist es vielleicht wirklich so? Also ein drittes Gerät, das neben den beiden steht und keines ablöst. Ich will mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Ich kann mir das auch nicht so ganz vorstellen. Hättet ihr vielleicht Nutzen für sowas?
Also generell das Konzept finde ich eben nicht so schlecht. Wenn ich mir vorstelle, ich habe wirklich ein Gerät, da kann ich Pokémon unterwegs spielen und das Ganze dann auch auf eine Konsole zu Hause übertragen und da weiterspielen. Vielleicht das Gameplay könnte sich danach durchaus unterscheiden. Unterwegs ist es ein 2D Top-Down-Pokémon und zu Hause habe ich dann eine vielleicht separate Welt, wo ich auf dem Fernsehen spielen kann.
Ja, momentan also, werden so viele Gerüchte herumgeworfen und wenn man sagt, irgendwie, es könnte ein drittes Gerät quasi sein, dann könnte es so gut wie alles sein. Es kann eine Streaming-Box sein, es kann eine VR-Brille sein oder was, es gibt doch das Gerücht, es irgendwie soll ein Controller sein, der nur aus Touchscreen besteht und was weiß ich noch. Aber alles so Konzepte, die mich jetzt nicht gerade locken.
Das, was bereits so kommuniziert wurde, ist, dass es eine mobile und eine stationäre Konsole ist.
Ich habe auch gehört, dass es getrennt angeboten wird, aber das ist irgendwie das neueste Gerücht, das wahrscheinlich morgen so bereits wieder nicht stimmt.
Also ich glaube nichts außer dieser Grundprämisse, welche da steht. Und die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich denke nicht, also wenn ich Hardcore-Gamer-Konsole höre, dann denke ich doch auch eher an eine PlayStation 4.
Ja, das Problem ist halt wirklich, sobald da Nintendo wieder Richtung Core geht, konkurrenziert sie wieder mit PlayStation und Xbox One. Das hat es ja bislang nicht so richtig. Da muss man dann halt abwägen, wollen wir mehr Konkurrenz und dafür vielleicht auch potenziell mehr Publikum?
Es ist ja nicht so, dass Nintendo immer, wenn sie dann mal mit den Third Parties zusammenarbeiten wollen, dann einfach böse übergangen werden und dann bekommen sie nichts, so wie bei GameCube und so, da sind sie auch immer sehr fest selbst schuld, weil sie irgendwie gedanklich noch in den 80er Jahren stecken, zur Zeit ihrer Dominanz, wo sie einfach all diese Publisher mit Knebelverträgen nach Belieben kontrollieren konnten und bis Gerichte eingreifen mussten, dass diese Praktiken teils illegal sind. Und wenn man natürlich noch mit solchen Methoden vorgehen will, dann ist das nicht verwunderlich, dass sie sehr, sehr unbeliebt sind bei verschiedenen Publishern.
Aber ich glaube nicht, dass Nintendo einen Konami hinlegen wird. Ich glaube, die haben schon ein gewisses Verständnis für ihre Brand. Auch die Spiele, welche jetzt für die Wii U entwickelt wurden, zeigen ja, dass eigentlich nach wie vor ihre Stammkunden bedient werden. Mit der Wii U haben wir auch einen Wechsel durchgemacht. Sie sind nicht bei dem Konzept von der Wii stehen geblieben. Sie haben eigentlich gewisse Elemente übernommen, aber wollten das dann doch noch mit einem gesamthaften Sortiment verbinden, wo man dann auch ein ganz gewöhnliches Zelda entwickeln kann, ein ganz gewöhnliches Star Fox, aber zugleich noch eine gewisse Möglichkeit hat, da so ein bisschen etwas kreatives Spielelement reinzubringen.
Ja, da haben sie sich quasi der 3DS-Familie angenähert, wo man den Touchscreen ja praktisch auch einfach ignorieren kann.
Damit möchten wir die Spekulationen zum NX mal abschließen. Wir haben nämlich noch ein zweites großes Thema, das wir erwarten für das Jahr 2016. Angebahnt hat sich's ja schon im letzten Jahr. Das ist natürlich Virtual Reality. Da gibt es, ich möchte sagen, 3 ernstzunehmende Player im Moment, ja, vielleicht 4. Zum einen der Pionier Oculus mit der Rift, dann HTC Vive zusammen mit Valve und dann zu guter Letzt PlayStation VR. Da die Brille von Samsung, die kann ich noch nicht so ganz ernst nehmen. Zumindest nicht so in diesen Gefilden, wo es wirklich um Core Gaming geht. Die möchte ich also noch auslassen. Noch nicht so lange her wurde das Zeug ja wieder durch die Medien getrieben, und zwar bezüglich Preis. Oculus hat einen Preis festgelegt. Wir wissen jetzt, was ein anständiges Produkt kostet, und zwar 700 Euro. Und dann hat man mal die Brille, dann braucht man noch einen PC, der das Ganze auch anständig befeuern kann. Da, was sage ich da, gut 1000 Euro. Also wären wir bei 1700 Euro für ein vermeintlich anständiges Virtual Reality Produkt.
Der Lucky Palmer hat in einem Interview gesagt, dass der Preis, der soll eigentlich etwa der Hardware-Qualität entsprechen. Andererseits auch ist es natürlich mit einer ersten Generation, sind die Preise noch so hoch, weil diese Bildschirme, welche für eine VR-Brille gebraucht werden, sind scheinbar so noch nicht vom Massenmarkt gefragt und daher noch relativ kostspielig in der Produktion.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt die Frage, na klar, 1700 Euro Gesamtkosten, klar, wenn man den PC schon hat, sind es nur 700 Euro. Also für mich klar ein Produkt für die Nische, für die absoluten Core-Fans. Reichen die Core-Fans, um das Ding weiter anzutreiben, um es zu tragen, damit sich das durchzusetzen beginnt?
Ja, das Problem ist ja hier, dass das, wie wir schon bei Nintendo gesagt haben, das ist gimmicky. Core-Spieler spielen halt Titel, welche sie ansprechen, gewisse, vielleicht auch kompetitive Spiele. Ich glaube, das verkauft oder das steht oder fällt über die Spiele, die für so eine VR-Brille entwickelt werden. Natürlich ist es lustig, mal die Erfahrung, ein Horrorspiel mit der Brille zu spielen, aber das ist so etwas für eine Messe, für ein einmaliges Erlebnis.
Ja, für so eine kurze, spaßige Erfahrung sind 700 Euro dann doch schon ein bisschen viel.
Ich glaube, es wird schon seit es irgendwie Gaming gibt, unterschätzt, wie faul die durchschnittlichen Gamer und Gamerinnen sind. Die wollen wirklich einfach sich aufs Sofa setzen und einen Controller in die Hand nehmen und dann, ja, keine Zusatzsachen aufsetzen, nicht herumhüpfen und so. Die wollen wirklich einfach nur faul da sitzen.
Dazu dann vielleicht ein Konkurrent, der möglicherweise ein bisschen Kontrast in den Markt bringen könnte, nämlich PlayStation. Wir wissen, da gibt's noch keinen offiziellen Preis. Es wurde zwar schon mal einer gelistet, und zwar von einem Schweizer Händler, Microspot, für 498 Schweizer Franken, also 500 Schweizer Franken. Jetzt haben wir gesehen, okay, die Oculus, die ein okay Ergebnis bietet, kostet 700, die Hardware der Brille, und dann noch 1000 der PC. Das Ergebnis ist okay. Jetzt kommt PlayStation, die Konsole 300, die Brille 500. Und die soll dann auf deinen Augen jeweils zweimal 1080p 60 darstellen können.
Wird das behauptet?
Na, was ich hier sagen will, ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die PlayStation VR in Kombination mit einer PlayStation 4 genügend Power hat, um ein brauchbares Ergebnis zu liefern.
Das bezweifle ich auch sehr stark. Vor allem ist es bei VR doch auch sehr wichtig, dass da die Computerleistung vorhanden ist für eine anständige Framerate. Da wird sogar über 60 empfohlen, so um die 80 mindestens.
Ja, also das mit den 1080, 60, das sind nicht Specs, die sie irgendwie offiziell gesagt haben, die habe ich einfach gesagt. Aber für mich sind pro Auge 1080, 60, also das bedeutet das Ganze zweimal, weil man im Normalfall zwei Augen hat, sind für mich das Minimum. Ich bin ja sonst auch nicht so der Grafik-Fanboy, aber gerade bei Virtual Reality muss die Power einfach stimmen, sonst funktioniert das Erlebnis nicht, dann gibt's nur Kopfschmerzen. Und da habe ich wirklich Zweifel.
Lucky Palmer von Oculus hat auch gesagt, man braucht einen aktuellen PC mit einer aktuellen Grafikkarte. Sonst ist das nicht garantiert, dass man diese Framerates erreicht, welche man dafür braucht.
Ja, also sind wir mal gespannt, was PlayStation da bieten wird und kann. Und wie dann der finale Preis auch aussehen wird, das werden wir noch sehen. Es gibt ja noch einen dritten Player von HTC in Kooperation mit Valve, HTC Vive. Die kann man bald pre-ordern. Am 29. Februar soll es losgehen. Was sie kostet, weiß man jetzt leider noch nicht. Ich ordne die HTC-Brille so in der Kategorie Oculus ein. Ich habe das Gefühl, das ist da der direkte Konkurrent.
Also ich bin persönlich eher der HTC-Brille zugeneigt. Auf der einen Seite wegen der Technologie. Das Motion Capturing funktioniert da über so Sensoren oder so eine Art von Marker, welche aber, ich nehme an, Infrarotsignale sind. Und zwei Kameras, welche man aufstellen kann. Technisch gesehen gibt das die beste, das beste Capturing von der Kopfbewegung und optionalen Controllern. Aber ist natürlich auch ein bisschen kompliziert, wenn man sich da einrichten möchte. Und der Name Valve dahinter, wenn man das dann auf Steam erweitert, das könnte vielleicht ein schlagendes Argument sein.
Also ich würde sowieso empfehlen, abwarten, bis alle Geräte am Markt sind, sicher keines irgendwie vorbestellen und dann mal warten, welches scheint sich durchzusetzen, Generation 2 abwarten, sehen, okay, welches hat sich jetzt wirklich durchgesetzt und dann, wenn man das Gefühl hat, ja, sowas will ich, dann kann man zuschlagen.
Wenn sich die Technologie überhaupt durchsetzt.
Das Problem ist nicht die Brille. Die Brille kannst du schon heute ein Development Kit nehmen und ziemlich viele Spiele damit spielen. Die Brille ist nur eine andere Form von Monitor. Da ersetzt du damit eigentlich den Monitor und gewisse Mausbewegungen, damit du die Kopfbewegung, damit du dich 360 Grad kannst, drehen kannst. Der Controller wird dann, das wird elementar, ob es einen VR-Controller geben wird.
PlayStation hat ja da schon Move, soll ja irgendwie halbwegs funktionieren, soll ein gutes Erlebnis sein, habe ich schon gehört von Leuten, die das schon probiert haben. Die anderen haben ja, glaube ich, noch nicht so richtig was gezeigt. Oculus soll irgendwie so was Ähnliches mal vorgestellt haben, aber richtig gesehen hat man es auch nie.
Oculus hat mehr oder weniger ihr Konzept zurückgezogen. Sie hatten da so einen Controller, so eine Handcontroller, so etwas wie eine Nunchuck, welche das Handtracking erlauben sollte und ein mehr oder weniger ein gewisses Force-Feedback erlauben sollte. Aber sie haben das zurückgezogen, weil sie noch nicht davon überzeugt waren.
Okay, okay. Ich sehe ja da die Lösung sowieso nur in einem Handschuh, weil mit allen Dingen, die man greifen muss, kann man die Finger nicht mehr bewegen und das zerstört dann die Illusion.
Das wäre natürlich, ja. Es gibt das technisch bisher, das ist zumindest auch von Lucky Palmer im Interview so durchgegeben worden, ist es technisch noch nicht möglich, ein Hand-Tracking irgendwie sinnvoll in einer Consumer-Konsole oder Consumer-Plattform anzubieten. Irgendwann, glaubt er, wird es dann Kameras geben, wo man eigentlich ohne Handschuh Hand-Tracking machen könnte. Aber aktuell ist das so noch nicht möglich oder zu rechenintensiv. Ja, da braucht es einfach noch gute Konzepte.
Und Zeit.
Das gewöhnliche Gameplay wird sich dadurch wird so aussehen, dass der Spieler einen Xbox 360 Controller in der Hand hat. So wird ja auch das Oculus Rift Kit geliefert, noch mit einem Controller.
Und ja, im Endeffekt ist es einfach ein sehr großer Bildschirm.
Ja, ja.
Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe noch nicht eine VR-Brille aufgehabt. Bei der Gamescom hätte ich die Chance gehabt, aber da musste man so lange anstehen. Da gibt es keine einfache Methode, da sehr viele Spieler durchzuschleusen.
Ja, ja, da kann man auch nicht irgendwie 20 in einen Raum setzen und was vorführen. Das geht halt einfach nicht. Damit möchten wir die Metathemenblöcke abschließen. Wenn ihr jetzt denkt, ach, wie konntet ihr denn nur großes Thema XY vergessen, dann ab in die Kommentare damit, gametalk.fm/ausblick16 oder auch Twitter, Facebook oder E-Mail. Jetzt möchten wir weitermachen und zwar mit Spielen, nicht mit irgendwelchen Spielen, sondern mit jenen, auf die wir uns persönlich besonders freuen im Jahr 2016. Für diejenigen, für die schon ein Release-Termin bekannt ist, möchten wir diesen nutzen und das Ganze entsprechend chronologisch ordnen. Für all jene, die noch keinen Release-Termin haben, die werden wir dann am Ende alphabetisch anhängen. Den Anfang macht Pokémon Tekken. 18. März soll das kommen, geht also nicht mehr so lange. Butch, du freust dich darauf.
Ja, ich finde, das sieht eigentlich sehr witzig aus. Könnte man ein bisschen in die Sparte von Hyrule Warriors stecken, einfach auf gewissermaßen, weil Nintendo sich da mit einem Third-Party-Entwickler zusammengetan hat und ein nicht ganz so Nintendo-Gameplay mit einer typischen Nintendo-IP kombiniert. Die neueren Gameplay-Videos sehen sehr gut aus und das kommt schon bald. Ich hoffe, dass der Release so stehen bleibt.
Das ist ja irgendwie ein Genre für Pokémon, das total auf der Hand liegt. Zwei Pokémon prügeln sich, aber trotzdem hat es das noch nie so gegeben. War ja bislang immer mehr so in der RPG-Sparte angesiedelt. Ich weiß gar noch nicht, wie da so übliche Attacken eingebaut werden. Also heißt es dann einfach, Tastenkombination ist dann Hydro-Pumpe. Und mit einem Wasser-Pokémon macht man mehr Schaden gegen ein Feuer-Pokémon und dann ist das Matchup immer total unfair oder ich weiß auch nicht genau, wie das am Ende gehen soll. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
Also wenn die Leute von Tekken dahinter stehen, dann sollte es ja ein sinnvoller...
Bandai Namco, ja, das sind die hinter Tekken, ja.
Viele haben Nintendo dafür kritisiert, dass sie sich nie offen gezeigt haben dafür, Nintendo-Figuren für andere Entwickler zugänglich zu machen. Davon sind sie jetzt gewissermaßen ein bisschen abgekommen.
Dann der nächste Titel, ein großer. Ich war sehr froh, mal wieder ein Lebenszeichen von dieser Franchise zu sehen. Star Fox Zero soll am 22. April erscheinen. Butch, auch du hattest das auf deiner Liste. Wird das bei dir geholt?
Ja, ganz klar. Ich glaube, da sind sie den Core-Gamers, da sind sie den Core-Spielern eigentlich, soweit ich das sehe, sehr treu geblieben. Das Star Fox Zero, das sieht so aus wie ein Lilith Wars, ein Star Fox, wie der Star Fox auf der Nintendo 64.
Ja, Star Fox 64 hat's geheißen in anderen Regionen, ja.
Das ist wirklich ganz fest so, oh, okay, ihr wolltet ein Star Fox 64, dann bekommt ihr ein Star Fox 64, Man kann es vergleichen wie mit dem neuen Star Wars, da ist ja quasi auch genau diese Philosophie.
Das tönt jetzt so negativ, aber muss ich sagen, ist eine gute Entscheidung.
Es ist eben doch nicht genau gleich, weil man sich so anschaut, die Levels, ich meine, sie haben ja neu auch so Walker-Abschnitte eingebaut, bei denen ich etwas skeptisch bin, aber die Levels sehen dann doch etwas simpler aus als beim grossen Klassiker. Und ich bin doch gespannt, ob sie es schaffen, dann trotzdem an den heranzukommen oder ob die Sache doch insgesamt trivialer wird.
Scheinbar soll ja das auch ausnahmsweise mal ein Spiel werden, welches den Wii U Tablet Controller einigermaßen sinnvoll nutzt. Man hat dann da eine Cockpit-Perspektive drauf, stelle ich mir irgendwie gut vor. Also wenn ich in den Fernseher blicke, sehe ich halt Third Person, mein Schiff und ein bisschen rundherum. Und in meinen Händen sehe ich dann halt das Cockpit First Person.
Und dann muss man mit dem Cockpit Motion-Controlled Gegner treffen, oder?
Motion-Controls werden sicher irgendwie verbaut, aber ich würde die ausschalten, weil wenn man dann den ersten Looping macht oder so, wird es dann ein bisschen komisch. Ja, Butch, ein weiterer Titel von dir, wobei ich noch nicht so ganz weiß, ob ich mich auch darauf freuen soll oder nicht. Ich werde wohl zuerst die Vorgänger noch nachholen müssen. Ein sehr großer, zumindest für alle PlayStation-Fans, Uncharted 4 soll am 27. April erscheinen. Man hat viel gesehen, großes Ding wird wohl halt wieder Uncharted. Da kann ja irgendwie nicht wirklich was schiefgehen, oder?
Ja, das mit dem Uncharted, das ist so ein Spiel, das habe ich früher eher abgelehnt, weil ich mir dachte, ja, das ist ja halt einfach so ein bisschen casual als Game. Das ist so nicht etwas für mich als klarer Core-Gamer. Aber unterdessen sehe ich doch schon eine Verwendung für ein Spiel wie ein Uncharted. Ich habe auch The Last of Us gespielt und ja, das, dieses Gameplay, wo man sich ein bisschen zurücklehnt, man hat Schlauchlevels, wo man ganz klar durchgeführt wird, welche schön inszeniert sind, wo auch die Story motivierend ist, das finde ich doch noch toll. Also wenn ich da nicht immer so Open-World-Spiele habe, wo ich stundenweise Zeit investieren muss, um überhaupt herauszufinden, wo es weitergeht und was ich als nächstes machen möchte.
Ja, da bin ich absolut auf deiner Seite, das verstehe ich völlig.
Mal etwas Michael Bay in einem Spiel.
Ja, und wenn schon keine guten Indiana Jones Filme kommen, dann sollen halt wenigstens gute Indiana Jones Spiele kommen. Heißt halt nicht Indiana Jones, ist aber irgendwie so.
Was, es gibt davon nur gute Indiana Jones Filme?
Ja, wenn man das so sieht, dann gibt's nur gute, ja.
Wenn man einfach einen abzielt.
Ja, es gibt eine grandiose Trilogie, also ich weiß nicht, was ihr habt.
Ja, das nächste Spiel kommt dann einen Tag später, 28. April, ist eines aus meiner Liste, Total War Warhammer für den PC. Auch hier eine absolut natürliche Kombination, wo ich mich frage, warum noch niemand früher auf die Idee gekommen ist. Total War, Echtzeitstrategie, zusammen mit Warhammer war eigentlich auch Echtzeitstrategie und das Ganze halt jetzt im Warhammer-Universum mit Total War Gameplay habe ich eigentlich zufällig entdeckt. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach einem Fantasy-Mittelalter-RTS, musste dann aber schnell merken, alles was es heute noch gibt, ist StarCraft oder Grey Goo oder so, also halt alles in der Zukunft. Ich wollte aber Fantasy-Mittelalter. Das Einzige, was man da halt dann noch findet an Qualität oder vermeintlicher Qualität im Moment, ist eben dieses Total War Warhammer. Ich bin gespannt. Ich rate allerdings allen, inklusive mir selber, das nicht vorzubestellen. Die Total War-Spiele haben so den Ruf, am Anfang verbuggt zu sein. Also wartet da ab, lest euch die Reviews durch, schaut mal, ist es wirklich so verbuggt? Und dann ein bisschen später kann man sich das dann mal holen. Werde ich wahrscheinlich machen. Ich freue mich darauf, endlich mal wieder was in der Richtung zu spielen.
Ist aber natürlich ein ganz spezifischer Typ von RTS.
Ja, ja, ist natürlich nicht ganz zu vergleichen mit einem StarCraft oder einem Warcraft 3 oder meinem persönlichen Favorite Battle for Middle-Earth 1 und 2. Ja, ich werde mich drauf einlassen. Dann etwas später, am 26. Mai, ein Spiel von Andys Liste, von einem ganz, ganz bösen Publisher. Komisch, dass der es auf deine Liste geschafft hat. Ich rede von Mirror's Edge Catalyst. Andy, du als Speedrunner musst das Spiel natürlich gut finden.
Ja, auf jeden Fall. Das erste war auch von diesem bösen Publisher und es war trotzdem gut. Es war quasi Parkour the Game. Also man rennt in First Person herum über Hindernisse und bei Hochhäusern und was es alles gibt. Und es ist quasi gemacht für Speedrunning. Es ist sogar vom Spiel gedacht, dass man das versuchen kann, so schnell wie möglich zu machen. Und natürlich ist es extrem populär als Speedrun-Game. Und wenn die es jetzt nicht völlig versauen beim Nachfolger, dann ist zu erwarten, dass das natürlich auch wieder toll wird. Natürlich, es ist EA, es könnte sein, dass sie das Spiel irgendwie halbfertig zuerst bringen oder dass irgendwie das Gameplay so brutal vereinfacht wurde, dass es niemanden mehr interessiert. Aber wir wollen hoffen.
Oder du hast immer nur einen Versuch, um deinen Rekord aufzustellen und wenn der durch ist, musst du Mirror's Edge Münzen zahlen, die du dann gegen Echtgeld kaufen kannst, um neue Versuche zu erspielen.
Wenigstens nicht in Richtung Shooter gegangen, das hätte ja irgendwie passieren können. Stattdessen irgendwie kann man, glaube ich, eben überhaupt keine Schusswaffen mehr benutzen.
Ah, nicht mal diejenigen, die die Gegner haben. Man konnte ja, glaube ich, früher die Gegner entwaffnen und die Waffen gegen sie verwenden. Das wird es nicht mehr geben.
Ich finde, das ist wirklich noch interessant.
Oder wenn es optional ist.
Ja.
Es ist natürlich auch vom Skill vom Spieler abhängig. Wenn man nicht damit klarkommt, ohne Waffen an den Leuten vorbeizurennen, dann ist man einfach zu schlecht.
Und man muss an dieser Stelle noch sagen, hier hat ausnahmsweise sogar EA immer Lob verdient, dass sie dieses Spiel überhaupt bringen, obwohl Teil 1 zwar sehr populär ist, aber damit wurde nie groß Geld gemacht.
Ja, das war ja wirklich so, sie haben nicht wirklich viel verdient am ersten Teil und gerade für EA ist das doch eindrücklich, dass sie sich sagen, ja, der war irgendwie kreativ, aber hat nicht viel Geld abgeworfen, wir machen trotzdem den zweiten Teil, dafür haben sie sich ein Lob verdient, wie ich finde. Dann der nächste Titel bei mir und bei Butch auf der Liste, ein sehr großes Ding. Im wahrsten Sinne des Wortes, höchstwahrscheinlich, No Man's Sky kommt für die PS4 und den PC, soll kommen im Juni.
Habe ich danach auf die Liste gesetzt übrigens.
Also dann eines von uns dreien. Noch niemand weiß so ganz richtig, was einen da erwartet oder vielleicht was da das große motivierende Spielprinzip dahinter sein soll. Technisch auf jeden Fall eindrücklich, deshalb freue ich mich drauf. Butch, du bist ja schon länger gehypt von dem Spiel.
Es gibt ja einige, welche da eben sehr kritisch eingestellt sind gegenüber diesem Spiel, weil einfach nicht so etwas wie ein, nicht klar kommuniziert wird, was man im Spiel dann überhaupt macht, außer eben einfach dieses Universum zu erkundschaften. Das ist sicherlich eine Frage, die kann man so einfach nicht beantworten, außer man spielt das Spiel. Ich persönlich bin nicht abgeneigt, dieses Universum zu erkundschaften, weil ich mache das in Spielen generell sehr gerne. Habe ich auch ursprünglich bei Minecraft gemacht. Einfach ganz gerne mal herumgereist, bis ich irgendwie ganz komische, ganz spezielle Orte gefunden habe. Und das ist faszinierend, wenn man dann denkt, das ist randomly generated und das hat so niemand vor mir gesehen.
Und von einem sehr kleinen Studio und scheint auch grafisch einen Stil zu haben, der nicht so hardwarehungrig ist und trotzdem gut aussehen kann. Eine gute Kombination. Ja. Ich bin auch gespannt.
Was ich noch gehört habe, was ich interessant finde, wo sich dann die Frage stellt, wie das dann am Ende beim finalen Release aussieht. Sie wollen das Spiel offen halten für Mods. Man kann sich dann doch vorstellen, dass irgendein gescheiter Modder da ein Minecraft hineinentwickelt. Ist technisch machbar, ist aber im eigentlichen Release nicht gedacht, weil ja das Spiel so, zumindest laut Aussage der Entwickler, so gemacht ist, dass alle Spieler gemeinsam im gleichen Universum spielen, im Prinzip wie bei einem MMO. Nur, dass das Aufeinandertreffen von zwei Spielern fast statistisch ausgeschlossen werden kann.
kann man sich hoffentlich dann mit seinen Freunden irgendwie künstlich zusammentun, dass man sich nicht ganz so einsam fühlt. Ich weiß es nicht, wir werden es aber sicher rausfinden.
Wahrscheinlich werden sie auch ein bisschen früher oder später gewisse Elemente nachpatchen oder einen Teleporter einbauen. Aber ich glaube, den Jungs von Hello Games liegt sehr viel dran, dass das Spiel beim Release diese fast schon philosophische Grundelemente mitbringt, ohne das irgendwie zu verwässern.
Also es ist fast etwas dazu verdammt, dass es irgendwie beste Game aller Zeiten wird oder heiße Luft.
Ja, das sind natürlich große Ansprüche, wenn man sagt, bestes Spiel aller Zeiten. Vielleicht das beste Final Fantasy aller Zeiten könnten wir sehen im Juli für die PS4 und die Xbox One, wenn das dann auch wirklich erscheinen wird. Ich spreche von Final Fantasy 15. Ich als JRPG-Fan kann man schon fast sagen, in Final Fantasy insbesondere freue ich mich da natürlich drauf. Was man gesehen hat, grafisch soll es überzeugend sein. Typisch Final Fantasy eigentlich, die haben zumindest früher immer mal wieder richtig Gas gegeben, wenn es um Grafik ging. Setting weiß ich noch nicht ganz, soll ich das gut finden oder nicht. Es ist recht modern gehalten, fast schon leicht futuristisch vom Design, aber dann wiederum kombiniert mit Final Fantasy typischen Monstern und Magie und so weiter. Ist spannend, auch die Fortbewegung über eine große pseudo-offene Welt, sie soll nicht so richtig offen sein, mit dem Auto dann, alles ein bisschen abstrus, aber ich bin da offen für, ich muss sagen, ich freue mich drauf.
Also es muss vor allem Chocobos haben.
Ja, Final Fantasy 15, von dem, was wir bisher gesehen haben, kombinieren die irgendwie ziemlich alles, was wir jemals in einem JRPG gesehen haben. Große Mobs, ganz große Gegner, Monster, im Stil von einem Xenoblade, aber auch das Kampfsystem, ein offeneres Kampfsystem, wo man im Prinzip schon ein bisschen so ein Tekken-artiges Prügelelement drin hat, aber immer noch so mit diesem Dropdown-Menü für andere Elemente, ganz interessant. Und dann kommen sie noch so mit gewissen ganz abstrusen Dingen. Wir haben ja gesehen, da wurde so eine Demo gezeigt, wo man eine Katze spielen kann. An einem Bahnhof.
Okay, cool.
Also, die haben sehr vieles vor für das Spiel. Es ist ja auch, wird auch gesagt, das ist das entscheidende Spiel für Square Enix. Das Spiel, welches darüber entscheidet, ob Square Enix weiter bestehen kann oder ob sie dem Untergang verdammt sind und mit Square Enix zusammen ganz vielleicht sogar das ganze Genre der JRPGs.
Ja, also da gibt's ja noch so ein paar mehr. Wenn wir an JRPG denken, dann kommt bei uns gleich Final Fantasy, aber drüben bei den Japanern die ganz große Nummer ist zum Beispiel Dragon Quest, also ja, da gibt's doch schon noch andere Dinge.
Also es ist so ein bisschen die Frage, gibt es noch die großen JRPGs oder gibt es dann nur noch JRPG-Trash? Also natürlich, da gibt es auch andere große, gute Spiele, aber wir sehen noch lange nicht alle Spiele, welche in Japan released werden. Also dann die JRPG-Dance-Spiele und so, die interessieren uns auch vielleicht nicht so.
Ja, dann hoffen wir jetzt mal, dass es denn auch wirklich im Juli oder zumindest 2016 noch kommt. So ganz fix ist das ja noch nicht. Ich würde mich drauf freuen. Andy, du freust dich auch auf ein ganz sympathisches Spiel, das im Oktober 2016 erscheinen soll. Hoffen wir, der Termin wird mehr oder weniger eingehalten. Ich spreche von, wie du sagen würdest, Totally Not Banjo-Kazooie, auch bekannt als Yooka-Laylee.
Wo quasi all diese Leute von damals mit dabei sind.
Genau, also das Totally Not Rare.
Totally Not Rare, arbeiten an Totally Not Banjo-Kazooie.
Mit Totally Not, den gleichen Komponisten, dass die Musik Totally Not gleich wird.
Ja, genau. Und es ist insbesondere auch spannend, weil die quasi ein Genre auf diese Weise ausgraben, das mittlerweile eigentlich sogar von Nintendo begraben wurde. Weil es wäre mir neu, dass die seit irgendwie Super Mario Galaxy 2 irgendein 3D-Jump'n'Run veröffentlicht hätten, ein reines.
Ja, die sind wirklich ziemlich rar gesät, jetzt wo du sagst. Vielleicht noch kurz für diejenigen, die diese ganzen Anspielungen nicht verstanden haben. Ukulele ist ein Spiel, das via Kickstarter entstanden ist von ehemaligen Rare-Mitarbeitern. Und ja, um es noch ganz plump zu sagen, es soll quasi ein Banjo-Kazooie ohne Lizenz werden. Grafikstil mehr oder weniger ähnlich, Sounddesign schon ziemlich ähnlich. Damit hat man eigentlich schon alles gesagt. Es gibt jedoch ein bisschen andere Charaktere. Es ist nicht mehr ein Bär und ein Vogel. Es ist neuerdings so ein Chamäleon, wenn ich das recht interpretiere, und eine Fledermaus.
Und es muss halt einfach noch gut werden, das ist trotz allem die Voraussetzung. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie weniger streng sein, nur weil es so ein Kickstarter-Projekt ist.
Ja, ja, also wenn man dem Kickstarter-Erfolg glaubt, dann ist es doch schon auf einem sehr guten Weg und schon sehr beliebt, schon jetzt. Aber wie es dann wirklich abschneidet, werden wir erst sehen, wenn es draußen ist, natürlich.
Ich weiß ja nicht genau, an was sie sich hauptsächlich orientieren wollen. Sie haben ja gesagt, es soll Elemente haben von Banjo-Kazooie, von Tui und sogar ein paar Sachen von Donkey Kong 64, was ich besonders interessant fand.
Ich frage mich, haben sie auch den Humor von einem Banjo-Kazooie? Soweit ich das gesehen habe, die Gameplays sehen sehr cool aus. Ja, also so storymäßig hat man noch nicht so viel gesehen.
Ja, Story muss man da auch nicht wirklich erwarten, weil bei Banjo, da ist es sowieso Tradition, dass nur eine sehr, sehr dünne vierte Wand existiert und die Story eine Ausrede ist.
Ja, wir werden sehen im Oktober, wenn es dann hoffentlich erscheint. Damit wechseln wir jetzt noch zu den Spielen, die leider noch kein Release-Datum erhalten haben, aber noch für 2016 angekündigt worden sind oder zumindest mal versprochen worden sind. In den einzelnen Fällen werden wir dann sehen, wie klar das ist. Ich war nicht ganz sicher, ob ich hier den ersten in dieser alphabetischen Liste wirklich drin lassen sollte, weil es ist ja eigentlich ein Remake. Ich freue mich trotzdem auf Dragon Quest 7 und 8, kommt für den 3DS. Für uns war es ja nicht immer ganz einfach, solche Spiele hier in Europa haben zu können. Teilweise war da noch eine PlayStation 2 Version verfügbar. Ja, ich werde mich sicher beide holen, hoffentlich genug Zeit finden, beide durchzuspielen, wie das so ist mit JRPGs. Die brauchen immer ein bisschen Zeit. Aber Dragon Quest 7 und 8, beide hochgelobt. Entsprechend muss ich sie spielen, gerade teilweise noch Akira Toriyama Designs, dann macht es natürlich gleich doppelt Spaß. Ihr seid vielleicht nicht so ganz Zielgruppe für sowas, vielleicht eher dann für ein weiteres Remake, wobei ich da fürchte, 2016 könnte schwierig werden, Final Fantasy VII.
Das ist, soweit ich es weiß, auch nicht so ein ganz klassisches Remake. Es sollte mehr oder weniger der Story folgen, aber es wurde auch schon gesagt, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das feststeht, sie wollen das Spiel in einem Episodenformat releasen.
Ja, das habe ich auch gehört und bin dann fast tot umgefallen. Ich hoffe, dass das nicht so sein wird, könnte aber so sein, und dann ist es ja ein bisschen traurig. Dann müsste man fast warten, bis alle draußen sind und dann die Complete Edition holen und so. Ach, ja, schade eigentlich, wirklich schade.
Aber so ein Konzept verspricht zumindest, dass es wird dann nicht einfach eine 1:1-Kopie.
Nein, nein.
Geht ja auch nicht. Die Art und Weise vom Grafik-Update, welche angepeilt wird, erlaubt es noch nicht ganz, da einfach alles 1:1 zu kopieren.
Das kann man schon fast nicht mehr Update nennen. Das ist eigentlich einfach eine von Grund auf Neuprogrammierung. Und man hat einfach die Story schon fertig. Also das ist ungefähr alles, was da noch übernommen werden kann.
Also im Prinzip so viel in ein Remake investieren, würde ich gerne mal von Nintendo sehen. Das ist ein anderes Thema.
ja, dann könnten wir aber heilige Kriege mitverfolgen, wenn da ein Ocarina of Time angefasst wird.
Ja, aber man kann da auch immer viel richtig machen, wobei Ocarina of Time gab es ja erst neulich wieder für den 3DS, das wird wieder eine Weile halten.
Das war halt eben, wie gesagt, das war eben nicht so ein komplettes, grundlegendes Remake. Es wird trotz allem einfach die Engine praktisch recycelt und grafisch angepasst.
Im Moment werden ja immer mal wieder regelmäßig ein Zelda-Spiel geremaked. Das nächste, um gleich hier zu bleiben, wenn es thematisch passt mit der Überleitung, Twilight Princess wird kommen für die Wii U als Remake. Ihr beide seid ja eher die Zelda-Fans als ich, könnt das also besser einschätzen. Braucht man sowas?
Ich finde es vor allem auch sehr gut, weil wir dann eine anständige Plattform und Version von dem Spiel haben. Twilight Princess ist ja für die GameCube und für die Wii gekommen. Da gibt es, da wird generell eher die GameCube-Version empfohlen, weil die Wii-Version da mehr auf das den Nunchuck und die Wiimote zurückgreift. Und dadurch wird ja sogar lustigerweise, gibt es eine Spiegelung von der Hand. Also
die Welt wird gespiegelt.
Also quasi hoffen wir, da kommt die GameCube-Version in schöner. Sogar noch mit komischen Zusatz-Dungeons, wenn ihr denn den passenden Amiibo dazu habt. Aber ich glaube, der soll auch zumindest in einer Box mitgeliefert werden.
Was eine Frechheit ist.
Ein weiteres Spiel, dieses auch von Butchs Liste, gefühlt schon eine Ewigkeit angekündigt, Kingdom Hearts 3. Die Kingdom Hearts Serie ging ja irgendwie immer so ein bisschen an mir vorbei, obwohl ich Final Fantasy sehr mag. Butch, du jedoch bist da doch schon ziemlich Fan.
Ja, ich muss sagen, da freue ich mich mehr drauf, schon fast mehr drauf. Ja, wahrscheinlich sogar, da muss ich zugeben, da freue ich mich mehr, als auf ein Final Fantasy 15. Zumindest von dem her zu urteilen, was wir vom Spiel gesehen haben. Sie sind da der Kingdom Hearts Serie treu geblieben, von zumindest eben vom Gameplay her zu urteilen. Es gibt da einige Schritte in eine neue Richtung, größere Levels, Welten, ein bisschen offener gestaltete Levels. Natürlich einfach auch diese Kombination, die ich doch sehr cool finde von Disney mit Square Enix. Aber es gilt zu befürchten, dass das Spiel auch so ein ewiger Wegstein bleibt, der immer später angesetzt wird. Ein klares Datum steht nicht fest und auf ein Kingdom Hearts warten wir auch schon sehr lange, ja.
Passend zu Kingdom Hearts 3, ein Spiel, das ein wenig unter einer ähnlichen Krankheit leidet. Der Elefant im Raum, wenn es um Releases 2016 geht. Ich rede von The Last Guardian, ursprünglich mal 2009 an einer E3 angekündigt. Sollte 2011 kommen, nie was passiert, da ging es rauf und runter in dem Entwicklungsstudio, aber jetzt soll es 2016 kommen, das glaube ich erst, wenn ich es in Händen halte, aber trotzdem freue ich mich unglaublich drauf. Ich habe da Ico gespielt, ich habe natürlich Shadow of the Colossus gespielt, beides sehr, sehr gute Spiele, entsprechend die Erwartungen an The Last Guardian sind extrem hoch. Ich nehme an, ihr freut euch da auch drauf, oder zumindest Butch, du hast ja den zweiten, also ich nenne es jetzt zweiten Teil, also Shadow of the Colossus, auch sehr genossen.
Ja, das ist natürlich eines der Spiele für alle Top-10-Listen. Und auch das, was wir von The Last Guardian gesehen haben, ist eigentlich vielversprechend. So eine Art Riesen-Pet oder Freund, Begleiter, den man da mit sich bringt, der irgendwie auch ein bisschen monsterhaft aussieht.
Ja, was ist das eigentlich? Eine Giraffe kombiniert mit Vogel, kombiniert mit Katze? Ich weiß nicht. Ja, ich bin gespannt. Ja, Setting ist wieder sehr ähnlich, was man so sieht. Irgendwie einsam, irgendwie Ruinen, Tempel. Weiß nicht, so was Plattformer-mäßiges vielleicht wieder, worum es denn wirklich gehen wird. Ich weiß es nicht. Da wird ja sowieso immer wenig verraten, auch in den Spielen selber. aber ich freue mich trotzdem drauf, weil die Stimmung, die diese Spiele verbreiten und wie man da nachdenklich wird und so weiter, das ist ein Gefühl, das, finde ich, bislang noch unerreicht ist von anderen Spielen. Ein weiteres tolles Spiel, vermeintlich toll, ich hoffe zumindest, wenn wir die alphabetische Liste hier weitergehen, ist Overwatch, kommt so ziemlich für alles, heißt PS4, Xbox One, PC. Ein, ich nenne es jetzt mal Shooter von Blizzard. Und wie wir alle wissen, was Blizzard anfasst, wird meistens gut oder mindestens zu Gold. Man kann ein bisschen frech sagen, es wird die Team Fortress-Kopie von Blizzard, aber ist so ein comicartiger Shooter. Man hat verschiedene Charaktere, die quasi verschiedene Klassen mimen sollen und dann schießt man aufeinander in lustig. Also ich freue mich drauf. Hat wer von euch das auch auf der Liste oder sich mal angesehen oder kennt wer Team Fortress?
Ja, da gibt es auch nicht viel mehr zu sagen, als dass das eben fast schon ein garantierter Hit ist. Ich werde es mir sicher auch ansehen. Ich habe auch Team Fortress irgendwie nicht nachhaltig gespielt. Also da braucht es doch schon was, bis ich da hängen bleibe.
Also ich freue mich drauf. Die Beta hat auch schon ganz okay ausgesehen. So als PC-Shooter. Ich hoffe, das Balancing wird stimmen. Und dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Das nächste Spiel auf der alphabetischen Liste ist wieder eines von mir. Ich habe den Vorgänger schon sehr gemocht. Nicht nur für den Humor, sogar überraschenderweise auch fürs Gameplay. Ich spreche von South Park, The Fractured Butthole. Geschrieben Butthole, also in zwei Wörter, B-U-T und dann W-H und so weiter. Da beginnt der Witz schon. Der erste Teil war wirklich, wirklich lustig. Endlich haben sie es so gemacht, wie die Fans das wollten, nämlich eine spielbare South Park-Episode. Man kann jetzt sagen, die neueste Staffel hat ein bisschen geschwächelt, aber ich mag South Park trotzdem immer noch. Spielerisch war der erste Teil auch gar nicht mal so schlecht, ein bisschen simpel vielleicht, aber muss ja auch nicht immer die Tiefe eines JRPGs haben. Das Genre war auf jeden Fall das gleiche, also wir sprechen hier von einem JRPG-artigen Spiel, was man eigentlich nicht denken würde, wenn man an South Park denkt. Mir ist eigentlich egal, wenn das Gameplay wieder genau gleich wird. Es darf alles genau gleich bleiben. Es muss einfach wieder so witzig sein wie der erste Teil. Dann wird auch das wieder gekauft. Kommt irgendwann im 2016 für PS4, Xbox One und den PC. Und ich kann euch da draußen allen empfehlen, habt ihr den ersten Teil noch nicht gespielt, dann tut das noch. Wenn ihr South Park-Fans seid, ansonsten wird euch das Spiel wahrscheinlich nicht wirklich interessieren. Dann zu guter Letzt bei Z, der letzte große Titel, auf den wahrscheinlich alle oder fast alle warten. Im 2016 der letzte Titel auf unserer Liste, The Legend of Zelda Wii U. Wir hoffen, der Titel wird noch ändern. Im Moment bleibt's mal bei dem. Soll ja noch für die Wii U kommen und nicht schon für die NX. Oder vielleicht gibt's ja auch wieder so einen komischen Doppel-Release oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, ihr beiden Zelda-Fans werdet euch sicher darauf freuen.
Und wirklich viel davon gesehen hat man es auch nicht. Also, wo man das letzte Mal ein Video gesehen hat, ist jetzt ja auch schon eine Weile her. Viel gesehen davon hat man ja noch nicht. Wie es aussieht, wollen sie in eine Art Open-World-Richtung gehen, wenn das denn stimmt, oder es wird dann einfach so viel Open-World wie irgendwie der Ozean bei Wind Waker, das wird sich noch zeigen. Und die Grafik scheint auch eher wieder eine Mischung aus Skyward Sword zu sein und Wind Waker.
Das muss ja nicht schlecht sein.
Grafisch finde ich das sehr ansprechend.
Also ich finde halt, wenn sie halt unbedingt sich weigern, irgendwie einen realistischen Look zu machen, dann nimmt einfach den Wind Waker Look. Das ist immer noch mein persönlicher Favorit neben dem realistischen Look. Weil den Wind Waker Look finde ich wirklich phänomenal.
Also du hättest am liebsten den Twilight Princess Look.
Twilight Princess oder Wind Waker, wirklich so exakt wie eins von den beiden.
Es hat so ein bisschen etwas, es ist nicht Cell Shading, aber so eine das ist momentan auch sehr beliebt. So halt dieser Look von einem No Man's Sky und einem, ja, ein bisschen...
Ja, Skyward Sword hat eben auch diesen Look. Und das Problem war, dass dort ziemlich offensichtlich zu sehen war, dass sie sich einfach nicht Mühe gegeben haben.
Ich finde auch den Look von Skyward Sword nicht schlecht. Das ist wohl eine Geschmackssache.
Ja, es ist im Endeffekt einfach Details. Und quasi, wenn das Gameplay stimmt, dann hat man eigentlich nichts, um sich zu beschweren. Und die Frage ist eben am Schluss auch, wie gimmicky ist die Steuerung? Skyward Sword, da war es dann doch so relativ fest im Weg. Darum hat sie auch vorher von Remakes gehabt. Ich weiß nicht, wie sie Skyward Sword remaken wollen für eine Konsole, die irgendwann keine Wiimote mehr hat. Müssen sie das die komplette Steuerung ändern?
Eine Core-Version, die dann viel besser ist als die ursprüngliche, weil man nicht mehr mit Motion-Elementen steuern muss.
Ja, wahrscheinlich ist das dann einfach... Will dann niemand mehr das Original spielen?
Das muss man noch hervorheben. Also bei diesen Gameplay-Videos, die wir gesehen haben, die Reittechnik, wenn das Epona ist oder was auch immer, das sieht doch schon sehr schön aus. Das erinnert so ein bisschen an einen Shadow of the Colossus. Sehr plastisches Pferdereiten. Und das ist natürlich für ein Zelda doch schon essentiell, dass das gut umgesetzt ist.
Ja, das war unsere persönliche Wishlist, die kombinierte fürs Jahr 2016. Wenn ihr da draußen jetzt denkt, ach, warum habt ihr Superspiel X oder Nachfolger Y denn bitte ausgelassen? Da freuen sich doch alle drauf. Nun, zum einen, es ist unsere persönliche Liste, worauf wir uns freuen. Und zum anderen immer her damit, bitte gern in die Kommentare zu dieser Episode gametalk.fm/ausblick16, gerne auch per Mail redaktion@gametalk.fm, und natürlich sind wir auch über Facebook und Twitter erreichbar, das wäre gametalk.fm/facebook beziehungsweise gametalk.fm/twitter. Auf gametalk.fm vorbeizusehen wäre sowieso eine sehr gute Idee. Da findet ihr nämlich mehr Infos zum Podcast, auch ein hübsches Archiv für alte Episoden. Könnt ihr alle kostenlos nachhören und natürlich auch einen hübschen Abo-Button. Ihr könnt uns kostenlos abonnieren und dann bekommt ihr immer alle neuen Episoden automatisch auf euer Gerät. Wenn ihr uns nicht da abonnieren möchtet, sondern lieber in iTunes, kein Problem, da sind wir auch zu finden, gametalk.fm/iTunes. Wenn ihr gleich da seid, dürft ihr uns auch sehr gerne eine nette iTunes-Rezension schreiben. Wir freuen uns immer über viele Sterne. Damit macht ihr nicht nur uns eine Freude, nein, ihr helft so auch anderen, unseren Podcast zu finden. Dann bleibt mir wie immer noch mich zu bedanken, zum einen beim Andy, zum anderen beim Butch. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal dabei gewesen seid.
Macht immer wieder Spaß.
Ja, wieder einmal, also immer.
Dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch da draußen, bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Game Talk wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, habt Spaß am Spielen. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.